Stadt auf dem Berge. Die Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben. Dieses Lied, die Geschichte, die darin erzählt wird. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt und deren Lichter langsam ausgehen. Ein Trauer in dieser Geschichte, in diesem Lied. Trauer darüber, über die einzige Möglichkeit, dass die Stadt auf dem Berge unsichtbar wird, indem die Einwohner langsam gehen und ihre Lichter selber löschen. Der Predigttext nimmt das auf, diese Geschichte, diese Wahrheit, die dahinter steckt. Es kann eine Stadt auf dem Berge nicht verborgen bleiben. In dieser Geschichte wird so ein wenig, in diesem Lied wird so ein wenig angedeutet, dass es sicherlich auch Möglichkeiten gibt, das eigene Licht abzuschalten, auszuschalten, mit unterschiedlichen Begründungen, je nachdem, aus welcher Sicht man das eine und das andere sieht oder den einen und den anderen sieht, der Kämpfer, der sagt, was machen die Poeten schon, wir brauchen handfeste Leute, die Alten, die über die Jungen klagen, die Jungen, die über die Alten klagen. Und jeder hat den Eindruck, er hat den richtigen Teil erwählt und all die anderen stören nur. Am besten, ich gehe und mache mein Licht aus. Eine Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen sein. Ein wenig Trauer in diesem Lied. Israel. In Israel gibt es die Stadt auf dem Berge, Sfat, im Norden, obergalileisches Bergland. Sfat oder Zifat oder Zafat. Eine fromme Stadt, eine jüdische Stadt in Galiläa, ganz oben im Norden. Das ist eine bekannte Stadt. Das ist die Stadt auf dem Berge. Man sieht sie schon von Weitem. Sie kann nicht verborgen bleiben. Grundsätzlich sind ja in Israel die Siedlungen auf dem Berge beziehungsweise auf den Bergrücken, damit man im karstigen Land, im wüstigen Land, im halbwüstigen Land, wenigstens unten in den Tälern, da wo das Wasser hinläuft, dass man da ein wenig anbauen kann, ein wenig Fläche hat, ein wenig die Herden drüber treiben kann oder vielleicht auch Ackerbau betreiben kann. Deswegen baut man die Siedlungen auf den Bergen, auf den Hügeln. Grundsätzlich ist das in Israel so notwendig und sinnvoll. Jesus nimmt dieses Bild, was für alle Juden, für alle Israelis selbstverständlich ist, sinnvoll ist, notwendig ist, Stadt auf dem Berge, Dorf auf dem Berg, es ist sichtbar, das weiß man, das kennt man, nimmt es und beschreibt damit Jüngerschaft. Ihr seid Stadt auf dem Berge. Ist das ein etwas seltsames Bild, wenn man sich selber mit einer Stadt verglichen weiß oder verglichen wird? Ich bin die Stadt auf dem Berge, wir sind die Stadt auf dem Berge. Ich möchte mit euch zusammen den ganzen Predigttext lesen, Matthäus 5, 13 bis 15. Es beginnt, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus gebraucht ein Bild, gebraucht diese Bilder aus dem Alltag. Etwas, was jedem bekannt ist, was jedem verständlich ist, was jedem im Alltag begegnet. Salz, Licht. Das kennt man gerade auch in einer Zeit, wo es eben noch kein elektrisches Licht gibt oder gegeben hat. Salz. Ganz normale Dinge und doch wird darin etwas Grundsätzliches deutlich. Licht. Ganz genauso. Salz ist salzig. Salz ist salzig. Salz muss sich nicht salzig machen. Es ist von Natur aus salzig. Es macht sein Wesen aus. Licht leuchtet. Es muss nicht irgendetwas tun oder machen, damit es leuchtet, sondern Licht leuchtet. Etwas, was man weiß, es kann der Raum noch so dunkel sein, wenn man ein Licht anzündet, leuchtet das Licht in den Raum hinein. Da kann die Dunkelheit groß sein oder nicht so groß sein, wie auch immer. Und das möchte Jesus deutlich machen. Salz ist etwas, was sich nicht anstrengen muss, um salzig zu sein. Eine Kerze muss man anzünden, sicherlich, und dann leuchtet sie. Da muss sie nicht irgendetwas Besonderes tun, sie muss einfach nur leuchten. Es gehört zum Wesen des Salzes, zum Wesen des Lichts dazu. Wenn Jesus das seinen Jüngern zuspricht, was heißt das für uns? Wenn Jesus das seinen Jüngern zuspricht, ihr seid Salz, ihr seid Licht, was soll das uns ausdrücken, uns sagen, uns mitteilen? Normalerweise ist eine Predigt, wenn sie von vorne kommt, sagt sie, wehe euch, ihr müsst jetzt. Und dann muss man irgendetwas tun, irgendetwas machen, irgendetwas verändern. Normalerweise ist eine Predigt etwas, da sagt man, du musst etwas tun, etwas verändern, etwas verbessern, etwas erneuern. Wir sind aufgefordert, etwas zu bewegen. Das ist ja auch richtig, ist ja auch nicht verkehrt. Was heißt es jetzt, dass in dieser Predigt, dass in der Bergpredigt Jesu, Kapitel 5 gehört ja zur Bergpredigt, dass Jesus das seinen Jüngern zuspricht, ihr seid. Bestenfalls sagt er, seid das, was ihr seid. Gerade in diesem Predigttext kommt es vor, dass wir kein Programm abzuarbeiten haben, sondern darauf hingewiesen werden, dass wir vor Gott und vor den Menschen etwas sind. Und zwar etwas ganz Natürliches, ohne große Anstrengung, ganz normal im Alltag. Es ist ein Zuspruch, kein Anspruch. Wenn man genauer in den Text hineinschaut, sagt Jesus, ihr seid das schon. Es ist keine Aufforderung. Jesus spricht es seinen Jüngern zu. Er sagt nicht, wenn ihr euch richtig anstrengt, dann könntet ihr mal Salz und Licht werden. Er sagt auch nicht, einige von euch schaffen es, andere nicht und die kenne ich schon, die werden mich verraten oder so irgendwas. Einige von euch, wenn sie sich richtig anstrengen, die würden es mal schaffen, Salz und Licht der Erde zu sein. Strengt euch an, damit es möglichst viele schaffen. Das alles sagt Jesus hier nicht. Jesus spricht es seinen Jüngern zu und macht deutlich, dass sie von ihrem Wesen her Salz und Licht sind. Jesus sagt auch nicht, am Ende der Zeiten einmal werdet ihr Licht und Salz sein, wenn alle Fehler von euch abgefallen sind. So wie ihr jetzt seid, seid ihr so richtig noch nicht Salz. Aber dann mal in der Ewigkeit, dann werdet ihr Salz und Licht sein können. Interessanterweise sagt Jesus das auch im Plural zu seiner Gesamtheit der Jüngerschar. Er spricht nicht die einzelnen Leute an. Er sagt nicht, Petrus, du könntest es sein, oder Johannes, du wirst es sein, oder Thomas, oder wie sie alle heißen, sondern er sagt, ihr als Jünger, als Gemeinschaft seid Licht und Salz. Und dann redet er ja auch von der Stadt. Die Stadt ist ja auch etwas, wo mehrere Menschen drin wohnen, wo Gemeinschaft herrscht. Ihr seid Salz, nicht du. Du bist nicht Salz, sondern ihr seid Salz. Auch im Deutschen ist das ja von der Sprache her so, dass man Salz und Licht nicht im Singular oder Plural hat. Jedenfalls normalerweise nicht. Es geht offensichtlich nicht darum, dass man Salz und Salze oder so irgendwas hat. Es gibt dieses Wort, selbstverständlich. Jesus scheint es also in dieser Predigt nicht darauf anzukommen, dass er die unterschiedlichen Salzsorten deutlich macht oder die unterschiedlichen Kerzenarten oder die unterschiedlichen Leuchtersorten, die es gibt. Der eine hoch, der andere nieder, der einen musst du anpacken, den anderen kannst du an der Wand machen. Der eine hat eine dicke Kerze, der andere hat einen dicken Docht, der andere einen dünnen Docht, der eine mit Öl und mit... All das kommt Jesus, kommt es nicht darauf an. Unterschiede macht Paulus dann in 1. Korinther 12 und macht deutlich, dass es in der Gemeinde unterschiedliche Begabungen, ganz verschiedenartige Begabungen gibt. Aber in dieser Predigt, in diesem Wort Jesu, kommt es darauf nicht an. Jesus sagt, ihr als jünger Schar seid Salz. In der Gemeinschaft, so wie ihr seid, seid ihr Licht und strahlt. Und man muss sich als Licht schon sehr verbiegen, wenn man nicht strahlt. Man kann es unter einen Scheffel tun, ja, aber das macht man ja normalerweise nicht, wenn man eine Kerze, wenn man eine Öllampe oder was auch immer anzündet, dass man gleich in dem gleichen Moment einen Scheffel, also irgendeinen Eimer, irgendein Dingens drüber stülpt. Das tut man nicht. Salz und Licht. Salz würzt, Licht leuchtet, die Stadt auf dem Berge ist zu erkennen. Einfach so, wie sie sind, wie sie ist. Meine Jünger sind Salz und Licht. Salz kann sich nicht dagegen wehren, einfach salzig zu sein. Die Jünger Jesu sind Rebe am Weinstock, es entsteht Frucht, wenn sie an ihm bleiben. Die Jünger Jesu sind Schafe in der Herde des guten Hirten. Sie gehören zu seiner Herde. Die Jünger sind geliebte Braut des Bräutigams kurz vor der Hochzeit. Sie sieht schön aus. Die Jünger sind Teilnehmer am Festmahl der Ewigkeit Gottes. Sie werden in seiner Nähe satt und gesättigt. All diese Bilder aus dem Neuen Testament, die Jesus an dieser oder jener Stelle verwendet, machen das ja auch deutlich. Braut und Schaf und Herde und Rebe und all diese Dinge. Eigenschaft von Salz und Licht. Eigenschaft von Salz und Licht ist es, sich zu verzehren. Wenn du Salz in eine Suppe streust, kannst du es nachher nicht mehr finden. Es verliert seine Struktur. Es ist kein Kristall mehr, es löst sich auf. Wenn du eine Kerze anzündest, das Wesen einer Kerze ist, Licht zu geben, aber zu verbrennen, sich aufzulösen, sich zu verzehren. Wenn Jesus Jüngerschaft damit vergleicht, wenn Jesus seine Jünger damit vergleicht, ihr seid Salz, das heißt, euer Jüngersein ist etwas, wo ihr euch verzehrt, wo ihr euch auflöst. Wenn man Salz in die Suppe hineintut, dann tut man das nicht, damit die Suppe salzig schmeckt. Wenn man sagen kann, wie schmeckt die Suppe? Die ist aber salzig. Nicht? Es ist ja nicht Sinn des Würzens einer Suppe, dass man so viel Salz reintut, dass die Suppe salzig schmeckt, sondern es soll hervortreten, ob es jetzt eine Hühnersuppe oder eine, was weiß ich, was Suppe ist. Es soll sozusagen durch die Würzkraft des Salzes der Geschmack der anderen Zutaten verdeutlicht werden. Wenn man sagt oder wenn man zuerst schmeckt, die Suppe ist aber salzig, ist was schiefgelaufen. Das Salz muss im Hintergrund bleiben, muss sich aufgeben, muss sich verzehren, muss das andere fördern. Wenn Jesus sagt, Jüngerschaft, Gemeinschaft, die Jünger Jesu sind wie Salz, sie sollen das andere fördern, sie sollen sich selbst aufgeben, kommt sozusagen in dem, was Jesus hier sagt, diese Predigt sehr nahe dem, dass wir wie ein Weizenkorn sind. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und sich selbst aufgibt, stirbt. Wenn das Salz sich in die Suppe hineintut, damit man merkt, dass die Suppe salzig ist, merkt man zwar, dass da Salz drin ist, aber das andere, na. Wenn man merkt, in einer Stadt ist eine Kirche, die darauf Wert legt, dass man sie als Kirche wahrnimmt, wird es merkwürdig. Wenn in einer Stadt eine Gemeinde ist, wo man merkt, ups, hier im Stadtteil hat sich was verändert, woran liegt das? Ist das wie mit einer Suppe, die gut abgeschmeckt ist? Es hat sich was verändert, aber man muss erst mal gucken, woran liegt das eigentlich an? Salz? Das Salz steht nicht im Vordergrund. Wenn es im Vordergrund steht, ist was schiefgelaufen. Das Licht erleuchtet den Raum. Die Kerze ist nicht dazu da, auf ihre Substanz aufzupassen, auf ihre eigene Substanz aufzupassen. Wenn ich also in den Gottesdienst gehe, um auf meine eigene Substanz aufzupassen, habe ich vielleicht das mit der Jüngerschaft nicht verstanden? Wenn du dir selber zu sehr im Mittelpunkt stehst, wenn du möchtest, dass deine kristalline Struktur als Salz erhalten bleibt, dann passt du nicht in die Suppe rein. Dann bist du sozusagen schwer löslich und schwer verdaulich. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, wenn Jesus hier an dieser Stelle sagt, ihr seid Salz für diese Stadt und diesen Stadtteil, ihr seid Licht für diese Stadt, für diesen Stadtteil, muss man sich Gedanken machen, was ist denn der Charakter von Salz und Licht? Was will Jesus denn an der Stelle damit sagen? Auch wenn es andere Bibelstellen gibt, die andere Schwerpunkte deutlich machen. Ähnlichkeiten mit dem Wort Jesu, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt. Hingabe. Sich selber weggeben. Die Rebe wird ja nur deshalb stark am Weinstock, wenn sie Frucht bringt. Automatisch wird sie selber kräftiger, tragfähiger, sind dicke Trauben dran und so weiter. In dem Moment, wo die Rebe nur darauf Wert legt, dass sie selber dick und fett wird, oder was, stirbt sie automatisch ab, denn sie hat keine Trauben. Der Unterschied zwischen Totem Meer und See Genezareth ist tatsächlich, der See Genezareth gibt ab und wird dadurch und bleibt dadurch frisch. Das Tote Meer nimmt alles, sammelt alles, verdampft alles, ist salzig, ungenießbar, fürchterliche Brühe. Nicht ölig, so richtig ölig das Zeug, nicht? Ist gar kein richtiges Wasser, von der Konsistenz her merkwürdig und das schmiert auf der Haut, ganz komisch. Und ist dasselbe Jordanwasser, nicht? Ist ein und derselbe Fluss, der da durchfließt. Ist es der Charakter, der da dranhängt? Worauf achtest du in deinem geistlichen Leben? Dass du selber sozusagen deine kristalline Struktur behältst und wieder neu bekommst oder dass du beim Brennen mehr Wachs kriegst, als Kerze größer wirst? Denkst du, das passiert im Alltag? Hast du das schon mal gesehen, dass eine Kerze durchs Brennen größer wird? Wenn du das erwartest, ist doch irgendwas schiefgelaufen. Jedenfalls, wenn Jesus uns das hier so deutlich macht. Eine Kerze verbrennt, ein Stück Salz löst sich auf. Man merkt, es ist drin. Das Salz in der Suppe hat auch nicht den Mehrheitseffekt. So nach der Melodie, Christ sein können wir in diesem Stadtteil nur, wenn wir die Mehrheit stellen. Muss man gar nicht. Bei Salz in der Suppe, eieiei. Wenn Jesus sagt, ihr könnt Salz sein in einer Situation, wo um euch herum kaum noch ein anderer an Christus glaubt, nicht? Also bei 50% mehr Austritten dieses Jahr letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr, ist das schon eine mächtige Geschichte, die Rheinische Kirche. 50% mehr Austritte. Wohin werden wir gehen? Es geht nicht darum, dass wir Mehrheitsmenschen irgendwie sind, sondern Salz in der Suppe salzt auch anders. Da haben dann natürlich solche Dinge wie Menschenfurcht und all diese Sachen nichts mehr zu suchen. Wenn ich nur Christsein lebe, wenn ich keine Nerverei von vorne kriege. Nimm mal eine Fahne von Israel, tu sie auf den Rücken und geh mal einen Tag lang durch die Städte des Ruhrgebiets. Wie ist das mit meiner Menschenfurcht, wenn ich zu Christus stehe und sage, ich glaube, dass er gestorben ist für meine Schuld und auferstanden ist? Christus ist der Herr. All diese Dinge, Eigenschaft von Licht und Salz, sich zu verzehren. Jünger Jesu stehen nicht im Mittelpunkt, sondern sie geben sich hin. Sie sind Zeichen der Hoffnung, eine Oase im Chaos in der Wüste, ein Licht in der Dunkelheit. Wenn wir im Überlegen sind als Gemeindeleitung, aber als Gemeinde insgesamt, was heißt das denn jetzt, wenn wir in dieser Art und Weise Mission betreiben wollen? Kommt man auf die Grundaussagen von missionaler Gemeinde? Ich habe diesen Flyer mitgebracht. Ich glaube, einige von euch haben ihn mit nach Hause genommen. Diese Thesen stehen hier hinten drauf. Missionale Gemeinde. Was heißt denn das? Was heißt denn das, wenn man Mission betreibt wie ein Stück Salz, wie ein Licht? Diese biblischen Erkenntnisse anwenden auf uns als Ortsgemeinde. Leg doch mal die, genau. Mission ist das, was Gemeinde ausmacht. Mission, einladend zu sein, entspricht dem Wesen der Gemeinde und nicht nur dem Tun. Mission ist kein Programm, sondern wir. Mission hat man nicht im Terminkalender und zwar für 14 Tage lang und dann ist es wieder, sondern Mission, das heißt, dass wir von Jesus reden, das betrifft unser ganzes Leben als Christ. Dass wir von dem Heiland reden, können wir, weil wir den Heiland in seiner heilenden Wirkung selber erlebt haben. Das sind also nicht nur 14 Tage im Oktober irgendwann und dann reden wir vom Heiland und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter und ansonsten machen wir Kirche irgendwie. Sondern wenn wir von Jesus als dem Heiland reden, der unser Leben heil macht, dann ist das unser gesamtes Leben als Jünger Jesu mit dem Moment der Bekehrung. Evangelisation, Mission ist dann also nicht nur ein Termin, sondern entspricht dem Wesen der Gemeinde Jesu. Einladend zu sein, Braut. Eine Braut ist einladend, ist hübsch, solange wie sie braucht es. Es ist zwar ein Hochzeitstermin, aber sie ist einladend. Eine Rebe bringt Frucht, weil sie und wenn sie am Weinstock ist und bleibt. Es entspricht dem Wesen der Rebe. Es entspricht dem Wesen des Salzes, des Lichtes. Christsein ist nicht nur ein Termin, wo man 14 Tage lang irgendwie einlädt, sondern wir laden ein oder wir sind einladend, weil die heilende Kraft Jesu unter uns wirkt. Weil Jesus unter uns Dinge verändert und bewegt. In einer Oase. Eine Oase ist deswegen anziehend, weil sie Wasser hat und zwar immer. Und man weiß, da kann man hingehen, wenn man in der Wüste umherwandert. Missionale Gemeindeentwicklung. Gemeinde ist als Leib Christi in der Welt, um gute Nachricht für alle zu werden, nicht nur zu sagen. Wir werden gute Nachricht, weil man unter uns merkt, wie die Liebe Christi sich auswirkt, Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Du kannst viel reden, du kannst von der Kanzel erst recht viel reden, das wird ja auch noch verstärkt. Du kannst von der Liebe reden, aber wenn die Gemeinde im Alltag es nicht lebt, du kannst das Wort Liebe auf der Kanzel vergessen, aber wenn man im Alltag der Gemeinde merkt, dass Christus die Liebe ist, missionale Gemeinde, gute Nachricht für alle werden. Gemeinde ist kein Selbstzweck. Gemeinde ist kein Selbstzweck. Alle gemeindlichen Aktivitäten und Ziele orientieren sich daran, dieser Mission Gottes in der Welt zu dienen. Die Gemeinde lebt mitgestaltend in und für ihre Umwelt, indem sie sich konstruktiv in ihre Belange einbringt. Gleichzeitig lebt Gemeinde als Kontrast zu ihr, indem sie sich dem Evangelium entsprechend und damit auch kontrovers engagiert. In einem Stadtteil, wo wir spüren, dass Dinge kaputt gehen, leben wir als Christen, die von dem Heiler leben und reden, als Kontrastprogramm. Und das beginnt nicht mit irgendeiner Veranstaltung, das beginnt damit, dass wir einen, sagen wir mal, Schrottplatz kaufen und den herrichten und bepflanzen und weiß streichen. Und jetzt wächst sogar Wein da, sodass Nachbarskinder kommen und ihn abreißen, weil er gut schmeckt. Gemeinde wirkt verändernd. Warum auch immer. Nicht? Und plötzlich steigt der Preis der Umgebung. Es verändert sich. Es ist sichtbar. Mission ist nicht eine Veranstaltung, sondern entspricht dem Wesen. Und wir müssen Gott nicht erst lange überzeugen, dass wir und dass er das tut, sondern Gott geht uns voraus. Er ist bei den Menschen, die mühselig und beladen sind. Er ist schon bei den Menschen, die mühselig und beladen sind. Die Gemeinde lässt sich von Gottes Geist zeigen, wo er selbst schon aktiv ist oder durch die Gemeinde aktiv werden will. Also, Mission ist nicht das, was die Gemeinde auch noch macht, sondern was die Gemeinde ausmacht. Was die Gemeinde von ihrem Wesen her ausmacht. Wenn aber der Geist Gottes dort wirkt und Frucht bringt, wo Weizenkörner bereit sind zur Hingabe, werden alle Zuschauer, werden alle Konsumenten, werden alle Beobachter des Reiches Gottes geistlich dürrer werden, verhungern. Alle mühseligen und Beladenen werden aber vom Geist Gottes aufgerichtet, weil sie die Nähe des Heilandes spüren. Die Leute, die im Reich Gottes nur Zuschauer sein wollen, bleiben wollen, nur Beobachter, nur gucken wollen, werden dürrer werden. Sie werden nicht auf ihre Kosten kommen. Jemand, der aber als Weizenkorn im Reich Gottes stirbt und Gott segnet da, wird erleben, dass mühselige und beladene angetrabt kommen, angezogen werden, weil der Heiland unter uns wirkt. Das ist eine Frage an mein Christsein. Was erwarte ich oder wie komme ich in den Gottesdienst? Als Zuschauer, als Beobachter, als jemand, der was haben will oder als jemand, der bereit ist, als Weizenkorn zu dienen, zu sterben, sich aufzulösen? Natürlich lösen wir uns nicht auf. Aber vom Wesen her, von der Art und Weise, wie wir Reich Gottes bauen, ist das ein ganz unterschiedlicher Ansatz. Ein Schalter, der umgelegt wird. Jemand, der Zuschauer ist und bleiben möchte, wird bemerken, dass er geistlich nicht mehr wächst. Wird das auch ärgerlich zur Kenntnis nehmen oder bekannt machen und sagen, ich werde ja gar nicht und so. Es entspricht nicht dem Wesen Gottes. Mach den Schalter um. Entscheide dich. Entscheide dich, wie auch immer, wo auch immer, deine Gaben einzubringen. Nicht? Dann wäre 1. Korinther 12 wieder dran. Höre, dass Jesus sagt, oder dass Jesus nicht sagt, du bist Salz der Erde, sondern er sagt, ihr. So wie die Verheißung auch heißt, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Nicht den Einzelnen. Diese Verheißung gibt es nicht. Wenn ich also, so wie das Lied so ein bisschen mit dieser Trauer im Hintergrund bekennt, dass wir oft als Christen die Stadt auf dem Berge verlassen aus unterschiedlichen Begründungen, die Verheißung, die wir haben, ist tatsächlich, dass die Gemeinde nicht überwunden wird von den Pforten der Hölle, und nicht der Einzelne. Es kann sehr wohl sein, dass Einzelne platt gemacht werden. Hinzuhören ins Wort Gottes. Gemeinde ist kein Selbstzweck, sondern wird sich aufgeben, wird sich einbringen, wird verändern, dadurch, dass Christus unter uns handelt und wirkt. Das Leben und das Dienen der Gemeinde bestätigt und bekräftigt das Wort vom Heiland oder macht es unglaubwürdig. Das Leben und Dienen der Gemeinde bekräftigt das Wort vom Heiland oder macht es unglaubwürdig. Jesus sagt das an einer Stelle, wo er hinweist auf die Liebe unter den Jüngern. Seht, welch eine Liebe haben sie untereinander. Das ist eine Anfrage an den Tonfall, wie ich mit dir umgehe, wie du mit mir umgehst. Die Art und Weise, wie man übereinander, miteinander redet. Das hat ja Konsequenzen in unserem Alltag. Man kann am Sonntag viel sagen, wenn man es im Alltag nicht lebt. Mission heißt, wenn Gemeinde zur guten Nachricht wird und die gute Nachricht so lebt, dass die Menschen um uns herum das wahrnehmen und erkennen und angezogen sind. Die Grundüberzeugung danach lassen wir einfach weg. Lasst uns miteinander beten. Wir wollen nachdenken in den Wochen jetzt über den grundsätzlichen Weg von uns als Gemeinde in diesem Stadtteil. Dieser Stadtteil ist kein bequemer Stadtteil. Vielleicht mehr Dunkelheit, als uns lieb ist. Und doch möchte uns Christus hineinsenden in die Dunkelheit dieser Welt oder hat uns hineingesandt in die Dunkelheit dieser Welt. Wer betet mit uns? Ich mir überlege, wen du da vor dir gehabt hast, damals den Brausekopf Petrus und den ungläubigen Thomas und den Judas, der dich verrät, und der Johannes, der noch viel zu jung ist. Herr, zu dieser ganzen Jüngerschar hast du gesagt, dass sie Salz sind, dass sie Licht sind, und kanntest doch all ihre Fehler und all ihre Begrenztheiten und all ihre Dickköpfigkeit, ihre Kanten, die da waren. Herr, uns ist es schwer, das wahrzunehmen, dass du auch uns das zusprichst, dass wir Licht und Salz sind, weil auch wir unsere Fehler kennen, unsere Unzulänglichkeiten, auch von dem Bruder an unserer Seite und der Schwester. Hab Dank, Herr, dass du dieses große Wort zu uns sprichst, dass wir Licht sind in dieser Welt, weil wir deine Kraft wirken lassen, weil du unter uns redest und handelst und Dinge veränderst, weil wir auf dich hinweisen dürfen und nicht auf uns. Hab Dank, dass du derjenige bist, der Kraft ist und auch Frucht gibt, dem Weinstock und den Reben. Herr, schenk, dass wir auf dich hinweisen als der Kraft, die uns durchfließt und dem Heiland, der unter uns redet und handelt und heilt. Herr, wir wünschen es uns, dass deine Kraft den Stadtteil, in dem wir sind, verändert und Hoffnung gibt, Zeichen der Hoffnung setzt. Menschen, die mühselig sind, die beladen sind, dass sie eingeladen sind zu dir. Herr Jesus, wir preisen dich für das, was wir wahrnehmen, was wir schon sehen an Veränderung, was du schon geschenkt hast, wo Türen aufgehen und wo wir spüren, Herr, dass du uns da auf einen Weg gibst, Herr, den wir noch gar nicht absehen können, wo er hinführt, aber den du für uns schon bereitet hast. Herr, wir sind gespannt auf die Zukunft, die du uns als Gemeinde schenkst. Wir sind gespannt auf die Veränderungen, die passieren hier in dieser Stadt und in diesem Stadtteil. Wir bitten dich, dass du uns leitest, dass du uns führst und dass du uns segnest. Amen.